Willkommen zu Sprich, o Herr, dem Predigt-Podcast der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Hier teilen wir die zeitlosen Wahrheiten der Bibel, damit jedes Herz in Staunen über die Herrlichkeit Gottes wachsen kann. Heute starten wir eine neue Staffel, Gebete in der Bibel. Während Willi in den Staaten war, habe ich in August 2023 eine Mini-Sommerpredigtreihe gehalten. Gebete zeigen, womit wir uns beschäftigen, welche Ängste und Sorgen wir haben oder welche Anliegen uns wichtig sind. Obwohl Gott all das bereits weiß, möchte er dennoch, dass wir mit ihm sprechen. Auf diese Weise zeigen wir unsere Liebe und Abhängigkeit von diesem großartigen Gott. Gott spricht zu uns durch sein Wort und wir zu ihm durch das Gebet. Die erste Predigt dieser Predigtreihe heißt »Paulus betet für einen würdigen Wandel«. Aus Kolosser 1, 9-12, gepredigt am 6.8.2023. Und der Willi hat gefragt, ob, wenn er weg ist, ob ich predigen könnte. Und natürlich will ich gerne predigen. Und anstatt mit der Bergpredigt weiterzugehen, dachte ich, in den Ferien werden sowieso oft so viele Leute nicht da sein. Dann kann man den roten Faden verlieren. Also dachte ich, dann machen wir eine kleine Sommerpredigtreihe, und zwar über Gebete in der Bibel. Das werden jedes Mal alleinstehende Predigten sein, aber nicht etwa um Gebet in der Bibel, sondern Gebete in der Bibel. Das finde ich richtig, richtig cool, weil da sehen wir, da haben wir einen Einblick in den Gebetsanliegen von Menschen vor Tausenden von Jahren. Und wir merken, da ändert sich nicht sehr viel. In ihren Gebeten sehen wir, die werden gebetet in Zeit von Not, von Ängste, die wir jetzt auch kennen, Schuldbekennung. Also nächste Woche wird es Psalm 51 sein, darauf freue ich mich sehr. Oder was einfach für die Gemeinde damals sehr wichtig war. Und heute werden wir in Kolosser 1 sein und wir werden sehen, wofür der Paulus gebetet hat, für die Gemeinde in Kolossea. Und wir sehen hier, dass er betet für die Gemeinde, aber nicht etwa, weil die etwas falsch gemacht haben, sondern er betet für sie und bittet Gott darum, dass er ihnen weiterhin hilft, auf dem Weg zu bleiben, wo sie sind. Es ist also heute eine eher ermutigende Predigt. Und das ist auch etwas Gutes. Und wenn wir sehen, wie Paulus hier betet für die Gemeinde, es ist schon sehr strukturiert. Paulus ist ein sehr strukturierter Mensch. Und so erkennen wir, wie Gott die Gemeinde Kolossea befähigt, so zu leben, was die Errettung würdig ist. Und der Herr erfreut sich daran. Und darüber wird es heute gehen. Aber bevor wir hineinsteigen, lass uns mit Gebet anfangen. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir hierher kommen können, um dein Wort zu öffnen, um zu sehen, wer du bist, um zu erkennen, wer wir sind und zu lesen, was du von uns verlangst, um zu lesen, was dein Wille ist für uns. Und ich bete, Herr, dass wir das heute auch begreifen, dass wir heute etwas mit nach Hause nehmen und auch verinnerlichen. Herr, Gebet ist etwas so Wunderschönes, weil da reden wir mit dir. Wir reden mit unserem himmlischen Vater, der König des Universums, allmächtiger Gott. Und jedoch dürfen wir zu dir kommen, wie ein Kind zu seinem Vater. Und ich danke dir dafür. Herr, ich bitte heute Morgen, dass du mich einfach beiseite schiebst, dass ich so klitzeklein werde, dass ich gar nicht zu sehen bin, sondern dass man nur dich sieht. Dein Herz, dein Wille für uns, deine Liebe für die Gemeinde in Kolossea und daher auch die Liebe, die du für uns hast und wie du willst, wie wir leben. Herr, ich bete, dass die Predigt uns heute Morgen eher ermutigt oder ermahnt, wenn notwendig, aber vor allem dich verherrlicht und dass du heute Morgen groß gemacht wirst. Herr, ich danke dir für dein Wort und in Jesu Namen. Amen. Heute sehen wir das Gebet von Paulus in Kolosser 1. Und das werde ich jetzt auch kurz vorlesen. Es war Verse 9 bis 12, das haben wir schon mal heute vorgelesen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vornommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zum allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe des Heiligen im Licht. Und dann lese ich noch etwas weiter. Er hat uns errettet aus den Herrschaften der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Die Kerngedanke heute Morgen ist, Gott will sich an uns erfreuen. Wenn wir Vers 9 anschauen oder Vers 10, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Also der Herr will sich an uns freuen und wir sehen hier in unserer Stelle heute Morgen, dass er uns dabei sogar hilft und befähigt, so zu leben, dass er sich an uns erfreuen kann. Also Gott will sich an uns erfreuen, indem er uns befähigt, wozu? Würdig zu leben. Da steht würdig zu wandeln, aber zu wandeln, zu laufen, das ist eben dein Alltag, so wie du bist, so wie du lebst. Das soll würdig sein und auch dadurch Gott verherrlichen. Wir fangen hier an, er befähigt uns, indem er uns befähigt. Ihr wisst, wenn ich sehe, deshalb, damit oder das, dann will ich immer wissen, worauf sich das bezieht. Das ist immer sehr wichtig. In Vers 9 steht, deshalb. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Worauf bezieht sich deshalb? Das bezieht sich auf den Bericht von Epaphras. Durch Epaphras ist die Gemeinde in Kolossea überhaupt zum Glauben gekommen. Also er war der Gründer, der geistliche Vater von der Gemeinde in Kolossea. Paulus kennt die Gemeinde persönlich überhaupt nicht. Aber er hat Bericht bekommen von Epaphras über die Gemeinde in Kolossea. Und zwar über den Glauben von den Kolossern und die Liebe zueinander. Der Epaphras hat ursprünglich das Evangelium nach Kolossea gebracht und nun kann er Paulus ermutigen. Viele von Gemeinden, die haben gut angefangen, aber dann ging es richtig schlecht. Aber hier ist Paulus einfach nur grundlegend ermutigt. Er ist ermutigt, dass sie im Glauben geblieben sind und weiterhin am Wachsen sind. Also wenn Paulus für sie betet und bittet, ist es nicht etwa, dass sie sich ändern sollen, sondern er bittet Gott, dass er ihn weiterhin auf ihren Weg befähigt. Wir sehen hier auch ein paar andere Sachen, die ebenfalls wichtig sind. Zum einen, der einzige Grund, warum Paulus überhaupt über die Gemeinde etwas wusste, ist, weil Bericht gegeben wurde. Von daher ist es immer wichtig, Gebetsanliegen zu geben, auch zu berichten, was Gott in deinem Leben tut, damit andere dadurch ermutigt werden und dich ebenfalls ermutigen, indem sie für dich beten. Wir sehen hier ebenfalls, er hat nicht aufgehört, für sie zu beten. Es war nicht eine einmalige Sache, es war eine immer wieder vorkommende Sache. Täglich oder regelmäßig hat er für die Gemeinde in Kolossea gebetet. Aber nicht nur er. Er sagt hier, wir. Wer ist wir? Paulus, vielleicht auch Timotheus. Und dann Kapitel 4, Vers 10 oder Vers 12 sagt er, sogar der Epaphras, der am Anfang das Evangelium gebracht hat, betet regelmäßig immer noch dafür, für die Gemeinde. Von daher ist es auch etwas, was für uns wichtig sein sollte, Bericht zu geben, was in unserem Leben ist, mit anderen dadurch ermutigt werden und wir beten können. nicht nur alleine, sondern mit anderen zusammen und regelmäßig. Das ist etwas so, so Wunderschönes, dass wir regelmäßig zu unserem himmlischen Vater gehen können und füreinander beten können. Aber wofür hat der Paulus gebetet? Also wofür genau? Das sehen wir dann, wenn wir weiterlesen. Nicht auf für euch zu beten und zu bitten, und zwar, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Wofür betet er genau? Oft fragen wir uns, wie kennen wir Gottes Wille? Also was sollen wir tun? Sollen wir jetzt, oft brauchen wir eine Checkliste, dann kann ich etwas abhaken und dann passt es auch. Aber statt einer Liste umfasst Erkenntnis viel mehr als einfach nur ein Kennen und ein Abhaken, eine Liste von Sachen, die man tut und dann ist man gut. Stattdessen ist Erkenntnis ein Lernen, etwas Persönliches, etwas Intimes. Du kennst die Person und danach handelst du. Das kennen wir aus einer Beziehung, vielleicht aus deiner Beziehung. Vielleicht als ihr euch noch kennengelernt habt in dieser Kennenlernphase, da habt ihr schon Listen. Also welche ist deine Lieblingsfarbe, dein Lieblingsgetränk, dein Lieblingsessen? Ihr lernt euch einander kennen. Aber dann mit der Zeit, dann verinnerlichst du nicht nur, was die lieb haben und was die gerne haben, sondern wie die Person denkt, die Wünsche, was ihnen beschäftigt, was sie lieben, das verinnerlichst du. Und dann wendest du das an im alltäglichen Leben, weil du die Person kennst. Das ist ein Kennenlernen. Zumindest wenn du weise bist, tust du das. Das, was du bist, das, was du weißt, in Tat umzusetzen. Das ist, was Weisheit ist, der Charles Spurgeon sagt. Weisheit ist der richtige Umgang mit Wissen. Wissen bedeutet nicht, weise zu sein. Viele Menschen wissen sehr viel und sind dadurch umso törichter. Es gibt keine so großen Narren wie einen wissenden Narren. Weisheit ist das, was du weißt, umzusetzen. Das, was du von deiner Frau, von deinem Mann kennst, umzusetzen, anzuwenden im alltäglichen Leben. Und hier, wenn wir von Gott reden, ist es das, was du von ihm kennst, in deinem Leben auch auszuführen. Das, was es heißt, Erkenntnis. Aber Paulus schreibt hier weitaus mehr als einfach nur Wissen oder das, was du aus menschlicher Weisheit heraus weißt. Weitaus mehr als menschliches Verständnis, sondern ein geistliches Umsetzen von das, was du von Gott persönlich erfahren hast. Wir sehen in Kolosser ein paar andere Stellen, wie ein geistliches Verständnis ins Praktische umgesetzt wird. Und wir können dafür, das ist in Kolosser, also könnt ihr einfach ein paar Blätter rübergehen, ein paar Seiten rübergehen. Wir sehen aber, dass dieses Anfangen von der Erkenntnis Christi, das Anfangen von Gott kennenlernen, beginnt mit der Bekehrung. Wenn wir zum Beispiel in Kolosser 3 gehen, Kolosser 3, 10, und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis. Also werden erneuert, um Jesus zu erkennen, um ihn kennenzulernen. Das heißt, wenn du in deinem Leben nach Christus suchst, beginnt es tatsächlich erst, wenn du ihn gefunden hast. Danach beginnt die Reise bei dir, ihn mehr und mehr zu verstehen, ihn mehr und mehr kennenzulernen. Und du hast einen Durst danach, dein Heiland mehr und mehr kennenzulernen. Dieses Suchen nach Gott zu verstehen und Christus zu verstehen, beginnt mit der Bekehrung. Und dann geht es weiter. In 3, 23 und 24, wenn ihr hineinschaut, da steht, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Also das, was wir tun, sollte vom Herzen herauskommen, nicht für Menschen, sondern für Christus. Aber warum handeln wir so? Warum wandern wir? Warum leben wir so? Vers 24, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn der Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Also zu wissen, dass du den Herrn dienen sollst, das ändert, wie du dein Leben führst. Oder in Kolosser 4,1, ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist. Also ihr sollt euren Knechten gut behandeln. Aus welchem Grund? Da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Hier wissen wir, dass wenn wir anfangen, Gott zu verstehen und kennenzulernen, trägt es über im Alltag, wie wir mit anderen leben, wie wir mit anderen umgehen, kreieren, anfangen und tun, sondern es ist auf alle Fälle etwas, wo der Herr uns Verständnis und Einsicht schenkt. Gehen wir in 2. Timotheus 2,7, da steht nämlich, bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Seht ihr hier fängt es an, gedenke die Dinge. Also ihr habt das gelehrt bekommen, denke daran. Also erinnere dich an das, was ich euch gesagt habe, denke daran, verinnerliche es. Also hier ist dann unser Beitrag davon, ne? Aber was sagt er weiter? Und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Tu deinen Teil, Gottes Wort verstehen zu wollen, den Herrn erkennen zu wollen. Und der Herr gibt dir auch Verständnis, sein Wort mehr und mehr zu verstehen und ihn selber, sein Herz und sein Wille mehr und mehr zu verstehen. Das finde ich sehr ermutigend. Wir sind dann nicht alleine. Wenn wir eine Stelle lesen und wir begreifen es nicht, das ist okay. Bete daran, dass der Herr dir Verständnis und Einsicht schenkt. Aber es ist kein Grund, jetzt aufzugeben, sondern bemühe dich weiterhin, in seinem Wort zu bleiben. Weil du kannst den Herrn nicht würdig leben, du kannst ihn nicht glücklich machen in deinem Leben, wenn du ihn nicht kennst. Du kannst einen unbekannten Herrn nicht dienen und du kannst einen unbekannten Herrn nicht vertrauen. Also lerne den Gott der Bibel kennen. Und dann gehen wir zu damit. Ein Verständnis von Gott hat das Ziel, dass wir ein Leben leben, das auch unseren Herrn widerspiegelt. Das sehen wir in ein paar andere Stellen, jetzt in Epheser und Philipper und 1. Thessalonicher. In Epheser 4,1, da steht, so ermahne ich euch nun, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Oder Philipper 1,27, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Oder 1. Thessalonicher 2,12, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Es freut Gott, uns zu befähigen, würdig zu wandeln, weil er darin Freude findet. Aber die Frage ist immer noch, was heißt jetzt würdig wandeln? Wir sehen hier ein paar Beispiele. Du sollst würdig wandeln, denn du bist berufen. Du bist berufen, lebe diese Berufung würdig. Du kennst das Evangelium, lebe diesen Evangelium würdig. Du kennst Gott, lebe dein Gott würdig. Das Wort würdig heißt quasi dementsprechend. Es ist eher ein Bild von einer Waage. Auf der einen Seite, du bist berufen, also lebe so, dass man dir ansehen kann, dass du berufen bist. Du kennst das Evangelium, das sollte man dir ansehen können. Du kennst den Gott des Universums, erkennen das andere Leute an deinem Leben. Man könnte vielleicht auch so sagen, du bist Amerikaner, also liebst du Klimaanlage. Du bist Amerikaner, also liebst du Erdnussbutter. Du bist Deutscher, also gehst du gerne wandern? Oder du, Marks Klimaanlage nicht unbedingt. Oder es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Bekleidung. Das, was du bist, sollte man dir auch anerkennen. Von daher, die Gemeinde in Kolossea, ihr kennt das Evangelium, ihr seid Kinder Gottes, liebe dementsprechend. So machst du deinen Herrn Freude. Oder du hier heute Morgen, wenn du ein Kind Gottes bist, lebe so, dass man es dir ansehen kann und dadurch bekommt unser Herr im Himmel die Ehre und er hat Freude daran. Also er befähigt uns, würdig zu wandeln. Und das ist der zweite Punkt. Indem er uns befähigt, würdig zu wandeln. Ich habe vorhin schlecht über Listen geredet, dass Gott kennenlernen kein Einhalten von einer Checkliste ist. Und dennoch betet Paulus hier in einer Art und Weise, wo man sehr leicht erkennen kann, wofür er für die Gemeinde in Kolossea betet, damit die eben würdig wandeln können. Also kennst du Gott, dann lebst du so. So lebst du würdig. Wir wollen Gott durch unser Leben ehren. In Epheser 6,6 steht, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Also jetzt sehen wir tatsächlich eine Aufzählung von vier Sachen, wo Paulus sagt, das ist mir wichtig, dass ihr so lebt, damit ihr so euren Glauben, euren Gott, das Evangelium auch würdig wandelt. Wir werden nie aufhören zu wachsen, wenn wir nicht mehr in der Höhe wachsen, dann wachsen wir in der Breite. In Epheser 4 steht, das habe ich glaube ich, ja, in Epheser 4 steht, Vers 13 und dann bis 15, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Wir haben in der Gemeinde sehr viele kleine, süße und oft artige Kinder. Aber die sind noch klein. Die haben noch viel Wachsen zu tun. Du hörst die viel, das ist gut. Es fällt ihnen noch etwas schwer, ruhig zu sitzen. Die wollen gerne, einige laufen erst seit ein paar Wochen oder Monaten, die wollen unbedingt herumlaufen. Das ist etwas Schönes. Irgendwann wird der kleine Arlem größer werden, eher deutlicher reden. Ich weiß nicht, was zuerst kommen wird. Englisch von den Sleeves oder Französisch von dir oder Deutsch von uns. Ich weiß nicht, was zuerst kommen wird. Aber er wird wachsen. Er wird von Kleinkind zu einem größeren Kleinkind, zu einem Preteen, zu Teen, zu Erwachsene. Er wird heranwachsen zur Mannesreife. Und irgendwann wird er auch ein Mann sein und wird sein Vater sehr, sehr ähneln. Das ist etwas Wunderschönes. Und so ist es auch wie bei uns. Als Babychristen fangen wir ganz klein an. Wir verstehen nicht alles, wir begreifen nicht alles, wir bemühen uns, sein Wort kennenzulernen. Aber dafür ist die Gemeinde da. Wir werden zu guten Werke erwählt, berufen, die ausgeübt werden in der Gemeinde. Und in der Gemeinde, in Vers 12, deswegen hat er uns ja Pastoren und Lehrer gegeben, damit wir wachsen, damit wir vollkommen werden. Das wird nie passieren hier auf Erde. Aber während wir hier auf Erden sind, ist es ein immer ständiges Wachsen, Christus ähnlicher zu werden. In Vers 14 und 15 steht dann, wenn wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wir haben alle die Aufgabe, im Glauben zu wachsen, sein Wort tiefer und tiefer zu verstehen und immer wieder etwas Neues zu entdecken. Das Schöne an Gottes Wort ist, jedes Mal, wenn du es liest, wirst du etwas Neues kennenlernen und eine neue Liebe dafür finden. Jetzt gerade lese ich in meiner Stillzeit durch 1. Thessalonicher. Und ich fand es so schön, wie der Paulus sagte, dass die Gemeinde in Thessaloniki die Ehre und Freude von Paulus ist. Das fand ich wunderschön, wenn der Pastor sagen kann über seine Gemeinde, ihr seid meine Ehre und meine Freude. Das finde ich wunderschön. Das ist etwas, wo ich das nochmal neu entdecke und auch die Liebe dafür erfahre. Mittwochs in diesem Sommer, in August, habe ich eigentlich vor, dass wir ein Buch von den kleinen Propheten nehmen und das durcharbeiten, weil wir es wahrscheinlich am wenigsten kennen und immer wieder überfliegen. Aber ich finde es wunderschön, wenn wir eine neue Liebe für etwas finden, was wir jetzt davor eigentlich kaum gewusst haben. Aber wir entdecken immer wieder was Neues über uns selber, über Gott. Mit ihm machst du neue Erfahrungen und Prüfungen und du lernst davon. Du lernst für dich selber mehr und von Gott. Ich denke dabei an Hiob. Er war ein Mann Gottes. Er war ein gerechter Mann. Und jedoch, was sagt er? Und was sagt er jedoch in Kapitel 42, Vers 4 bis 5? Er sagt, höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Er sagt dann in Vers 5, vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Er wusste schon, wer Gott ist. Er hatte schon eine Beziehung mit Gott. Er war ein Mann Gottes. Jedoch durch diese Tragödie, durch das Ganze, was in seinem Leben passiert ist, hat er Gott mehr verstanden. Er hatte eine mehr intime Verständnis und Beziehung zu seinem Gott als davor. Aber noch besser als selber zu wachsen, ist, wenn man andere in deinem Wachstum mitreißt. Während du wächst, wachsen andere mit dir mit. Es ist wunderschön, dass wenn du mit dem Heiligen Geist natürlich, du wächst und dann das, was du gelernt hast, gibst du weiter. Und du siehst, wie die, mit denen du auch geredet hast, das auch neu verstanden haben und das ihnen auch begeistert. Dass man Früchte trägt und gute Werke tut, ist nichts anderes, dass du dazu beiträgst, durch die Hilfe vom Heiligen Geist, dass andere Leute ebenfalls wachsen. Mein kleiner Bruder durfte ich das Rasieren beibringen. Ich hatte auch damals ein Bart, aber unser Vater, er war nicht in der Lage dafür, also konnte ich meinem Bruder zeigen, wie man sich das Gesicht rasiert oder wie man Auto fährt. Das war sehr beängstigend, die ersten paar Male, aber dann irgendwann geht es. Und meine Mutter hat gesagt, dass ich der einzige Sohn war, der ihn beibringen dürfte, wie man fährt, weil der andere Bruder nicht so fährt wie ich. Aber so konnte ich das, was ich ohnehin schon kannte und im Leben ausgeübt habe, jemand anders beibringen, damit er jetzt das auch begreift und auch im Leben ausführen kann. Das ist es, gute Werke zu tun. Das ist es, Früchte zu bringen. Unser Glaube ist zwar eine persönliche Sache. Also ich persönlich bin für meinen eigenen Glauben verantwortlich. Jedoch lebe ich nicht alleine in der Ecke irgendwo im Dunkeln, sondern der Glaube soll in der Öffentlichkeit ausgelebt werden. Damit du anderen beibringst, was du gelernt hast, damit du von anderen erfährst, was die von ihrem Glauben erfahren und erlebt haben. Und von daher sollen wir zwar wachsen, aber nicht einfach für uns behalten, sondern weitergeben. gute Werke und Frucht bringen, ist nichts weiter außer anderen zu helfen, ebenfalls zu wachsen. Und das ist etwas Wunderschönes. Der nächste Punkt ist dann stark. In Vers 11, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut. Stark ist das Nächste. Wir sehen hier in Vers 11, hier wird stark auf drei verschiedene Art und Weisen beschrieben. Zum einen Kraft, das ist Dynamai, also ich denke Dynamit, also Kraft. Das ist eine Stärke durch Gottes Fähigkeit. Und dann gestärkt. Das ist quasi einfach nur das Verbform von Dynamai, und zwar eine passive Verbform. Also die Fähigkeit Gottes, die Stärke Gottes wird gegeben. Und dann Macht, das ist Kratos. Das ist die Allmacht, seine Herrschaft und Souveränität. Also der allmächtige Gott des Universums in seiner Souveränität übt seine Fähigkeit aus, um uns stark zu machen. Das finde ich einzigartig. Der allmächtige Gott des Universums übt seine Kraft, seine Fähigkeiten, seine Allmacht aus, um uns zu stärken. Aber die Frage ist dann, warum denn? Wegen seiner Herrlichkeit. Wenn du dann weiterliest, genau, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Herrlichkeit bedeutet manifestierte Exzellenz. Es ist ein äußerer Ausdruck des inneren Charakters Gottes. Also er ist heilig, er ist absolut allmächtig, er ist herrlich und das ist seine Eigenschaft. Und wenn man das ausüben kann, wenn man das besitzt und ausüben kann, ist es ein äußerer Ausdruck von dieser Charaktereigenschaft von Gott. Das betont eigentlich noch mehr, dass wir Botschafter Jesus sind. Zu Hause oder auf der Arbeit oder unter Freunden. In 2. Korinther 5,9 steht: Darum suchen wir unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Und dann betet er, dass Kraft ausgeübt wird. Dieses Kraft ausüben oder Macht ausüben ist oft mit Zusammenhang mit Unterdrücken gedacht oder bekämpfen gedacht. Also ich übe meine Autorität aus. Oder die Rolle von einem älteren Bruder, seinem jüngeren Bruder. Also man muss sich behaupten als der erstgeborene Sohn. Dann übe ich meine Kraft, meine Macht aus. Jedoch, das ist nicht, wozu wir sehen, wozu wir diese Kraft, den wir von Gott bekommen, der allmächtige Gott des Universums, wir bekommen diese Kraft, diese Macht nicht, um etwa uns zu behaupten. Wozu brauchen wir die Kraft? Wann kommt der Charakter Gottes umso mehr zum Vorschein? Und wir sehen durch Geduld. Ich finde es so einzigartig. Wir werden bekräftigt, befähigt, stark gemacht, um geduldig zu sein. Gemäß seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Also Geduld ist dann das Nächste. Ausharren und Langmut kann man beides als Geduld verstehen. Obwohl es eine Gegenpressen ist und das andere eher zurückhalten. Ausharren ist Widerstehen auf lange Zeit. Also du brauchst Kraft, um für lange Zeit zu widerstehen. Und Langmut, das ist griechisch für lange Leidenschaft. Also du wartest eine lange Zeit, bis du diese Leidenschaft ausübst. Das ist quasi Selbstbeherrschung. Beides braucht Kraft, um zu widerstehen, und Kraft, um sich selber in Schacht zu halten. Mangelnde Ausdauer führt oft zu Niedergeschlagenheit oder Mutlosigkeit, wohingegen mangelnde Geduld oft zu Zorn oder Rache führt. Man merkt, wenn jemand leicht ausrastet, dann liegt es an einer fehlenden Kraft, sich selber zurückzuhalten, sich selber in Schach zu halten. Von daher, wenn man diszipliniert ist, wenn man in der Lage ist, trotz aller Umstände gleich zu bleiben. Das ist echte innere Kraft, das nicht von dir persönlich kommt, weil du willst vielleicht ausrasten, aber der Herr befähigt dich, stark zu bleiben, standhaft zu bleiben. In Sprüche 15, 18, da steht, denn ein zorniger Mensch erregt Streit, aber ein langmütiger stillt den Zank. Oder Sprüche 16, 32. Besser ein Langmütiger als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Interessanterweise ist Ausharren und Langmut die zwei Sachen, die oft oder am häufigsten erwähnt werden als Schlüsseleigenschaften von einem Mann oder einer Frau Gottes. Der Paulus sagt zum Beispiel in 2. Timotheus 3, 10 bis 11, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. Also für Paulus war das sehr, sehr wichtig, dass der Timotheus ihn nachahmt, nicht nur in der Lehre, sondern auch in Geduld. Etwas sehr, sehr Wichtiges. In den folgenden, in den Leiden, wie sie mir auch in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind, solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Können wir vielleicht zu 2. Korinther gehen? Da redet der Paulus wieder über Langmut und Ausharren. In 2. Korinther 6, wir werden dort nur ein paar Verse anschauen. Er sagt in 2. Korinther 6, Vers 3, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes in viel standhafter Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Gehen wir weiter zu Vers 9. Als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Es ist wunderschön hier, wenn er sagt, dass er wollte kein Anstoß sein, sondern weil er den Herrn dient, will er sich so auch verhalten. Und zwar in standhafter Ausharren und Langmut. Aber viel, viel schöner finde ich dann, wo er dann beschreibt, was er alles durchgemacht hat und dennoch nicht gestorben ist. Das hat er erlitten, aber dennoch geht es ihm gut. Er hat so viel verloren, so viel Leid erfahren und dennoch ist er fröhlich. Dennoch kann er Freude haben. Genau. Weil Freude ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Jeder kann geduldig sein und die Zähne knirschen. Aber wo es richtig einzigartig wird, ist, wenn du erduldest, wenn du Leid erträgst, wenn du standhaft bleibst und du hast Freude. Unsere Lehren, unsere leeren Verse waren ja in Philipper. Und in Philipper 4, 5 bis 7 steht ja, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir trotz Widerstand, trotz Ängste, Geduld zeigen, ausharren können und wir haben Freude daran, dann zeigt es, wie sehr wir in der Souveränität Gottes uns ausruhen, dort harren, dort sind. Und das ist für die Welt um uns herum ein großer, großer Rätsel, den allen Verstand übersteigt. Also habt Geduld. Das ist eine Prüfung für dich, wo dein Herz ist. Ein Zeugnis für andere, wo dein Herz ist. Und Liebe zu Gott, dass du ihn trotz den Umständen vertraust, genug, um standzuhalten und zu freuen. Denn am Ende soll es auch mit Freude und Danksagung sein. Der Spurgeon sagt, gesegnet ist die Gnade der Geduld, aber es ist schwer, sie zu erlangen. Möge der Herr uns in seiner unendlichen Barmherzigkeit lehren, seinen ganzen heiligen Willen zu tragen, und zwar mit Freude. Und so unser Kreuz um Jesu Willen auf sich zu nehmen. Wenn wir weiterlesen zu Vers 13 und 14 von Kolosser 1, da steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Das ist die frohe Botschaft. Wir kennen die frohe Botschaft, also sollten wir uns auch freuen. Das ist ein Zeugnis für all die um uns herum und das ist ein Zeugnis auch für unseren Herrn, wie wir ihn lieben und dankbar sind. Wir haben ein paar Sachen angeschaut, wie Paulus gebetet hat für die Gemeinde in Kolossea. Er sagt, der Herr hat ihn befähigt, den Herrn zu loben, den Herrn zu preisen, damit der Herr dadurch erfreut wird. Und er betet für die Gemeinde, dass die weiterhin auch würdig wandeln, dass die weiterhin im Glauben wachsen, dass sie anderen zum Wachstum fördern, dass sie stark sind, nicht durch ihre eigene Macht, sondern durch Gottes Macht und dass sie dadurch auch ausharren können, dass sie geduldig sind, dass man ihnen das auch sehen kann und dass in all dem, die von Freude und Dankbarkeit geprägt sind, denn sie haben so viel Wunderschönes erfahren, die Vergebung der Sünde. Die waren davor in der Herrschaft der Finsternis und Gott hat die herausgerissen in die Herrschaft des Lichts. Die waren davor Kinder des Zorns und sind jetzt Kinder Gottes. Es ist eine so wunderschöne Botschaft. Wir können nichts anderes als uns darüber zu freuen und Gott dankbar zu sein. Und das sollte man uns auch erkennen. Also beten wir dafür, also wir hier in Eichstätt, dass der Herr uns befähigt, würdig zu wandeln, dass wir selber im Glauben wachsen und andere im Glauben mitreißen, dass indem wir mit Freude Geduld ausüben, die Kraft und Souveränität Gottes zu allen zeigen und dadurch Gott verherrlicht wird und Freude an uns hat. Wir sind sowieso mit der Zeit vorgeschritten. Gott will sich an uns erfreuen, indem er uns befähigt, würdig zu leben. Es freut Gott, uns zu befähigen, würdig zu leben, weil er selber daran Freude hat. Lasst uns am Ende schließen. Herr, ich danke dir für diesen wunderschönen Tag. Herr, ich danke dir, dass wir in Freiheit uns treffen können. Viele von unseren Brüdern und Geschwistern in Christus können das nicht, aber wir schon. Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Viele von uns haben mehrere Bibeln zu Hause. Und es gibt einige in der Welt, die haben kein einziges. Herr, wir sind so gesegnet. Und Herr, ich bete, dass du uns auch weiterhin segnest. Herr, wir haben so viel im Leben, das uns ablenken kann, das uns von dir wegreißen kann. Ich bete, Herr, dass du uns bewahrst. Ich bete, Herr, dass wir das Kreuz so sehr vor Augen haben und dass wir damit so sehr erfüllt werden, wo wir es uns gar nicht vorstellen können, irgendwo anders Erfüllung zu suchen und irgendwo anders Freude zu finden. Herr, ich weiß, ich bin da nicht perfekt. Ich weiß, das muss ich immer noch lernen. Ich bin immer noch am Wachsen. Und ich bete, Herr, dass dein Wort, die Liebe für dein Wort und Liebe für dich weiterhin in mir wächst. Herr, ich kann nicht genug im Glauben wachsen, also ich platze nicht. Und ich bete, Herr, dass du einfach weiterhin dass mir Liebe schenkst für dein Wort und dass du uns Liebe schenkst für dein Wort. Und bitte gib uns Begeisterung dafür, damit wir auch anderen davon erzählen. Herr, bitte gib uns Kraft, dass wir geduldig sein können. Geduldig, was im Leben alles passieren kann. Geduldig, um zu erfahren, was jetzt der nächste Schritt ist. Geduldig zu widerstehen, wenn etwas unangenehm ist oder eine schwierige Situation. Herr, bitte gib uns Kraft und in allem, dass wir Freude an dir finden und dir dankbar sind. Herr, so wie die Gemeinde Kolossäer, bete ich, dass du uns siehst und Wohlgefallen an uns hast. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Und in Jesu Namen. Amen.